eine, die ich ganz toll fand, ist Anna, eine Religionswissenschaftlerin, die forscht zu Cowboy-Kirchen in den USA.
Bekannt auch auf Instagram als Sugarcane 2003.
Man könnte sie bezeichnen als eine schillernde Frau. Shiny Clura.
Lisa Niendorf, du kennst sie vielleicht unter dem Namen Frau Forschung.
Hallihallo. Was Lanz und Precht können wir schon lange. Hippert und Niendorf ist am Start, die allererste Folge. Wir improvisieren as fuck, aber ich glaube, es wird richtig gut. Anna?
Lisa, wir sind hier. Das wird starten. Auf jeden Fall gut.
Wir starten gerade den Shit. Ich bin ein bisschen nervös, auch ein bisschen überfordert, weil normalerweise werden wir ja zu Podcasts eingeladen und dann gibt es ja immer irgendeinen Auftrag. So, hey, rede jetzt mal über das, rede jetzt mal über Y. Und dann kann man sich ja auch so ein bisschen zurücklehnen, hast du ja gerade auch schon gesagt, weil die anderen regeln das dann schon. Und jetzt müssen wir das regeln. Wir sind jetzt die fucking Erwachsenen. Weißt du, so, I need an adult. Und wir so, wir sind verdammt nochmal gerade die Erwachsenen.
Vielleicht kommt ja noch jemand rein.
Ja, es kommt noch jemand und moderiert diese. Dein Backup ist einfach so, hallo.
Ja. Oh mein Gott.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden. Wir werden in den kommenden Monaten mit euch zusammen immer wieder eine neue Podcast-Folge kreieren. Und das wird so ablaufen, dass wir alle 4 Wochen, sofern unsere Leben nicht dazwischen kommen, für euch eine neue Folge hochladen. Und worum soll es gehen, Anna?
Ja, worum soll es gehen, Lisa? Das ist die Frage an dich. Nein. Also es ist ja so ein bisschen Meinungspodcast wollen wir machen, aber ja, so ein bisschen auch ein bisschen chillig auch, ein bisschen aus unserem Leben was erzählen, immer so gucken, was in der Gesellschaft geht, ein paar Sachen einordnen, die man, wenn man auf Social Media man Reel oder sowas macht, ja gar nicht so beleuchten kann, so in Depth gehen kann. Dann möchten wir aber auch, es ist ganz wichtig am Anfang, ich habe gelernt, man braucht am Anfang immer einen guten Hook, wir werden immer sagen, was an dem Tag unser Lieblings-Pokémon oder unsere Lieblings-Pokémon-Karte ist und warum. Ich habe auch schon was mitgebracht. Lisa,
ich
hast du auch was mitgebracht?
Ich habe dermaßen was mitgebracht. Dazu gibt es auch noch eine geile Story.
Ja, ich habe auch eine Story dazu. Und ich glaube, das war dann eigentlich auch der Podcast, ne? Und ich finde, ich fand das so geil. Da werden wir noch drauf kommen, wie wir auch aufeinander getroffen sind und so. Aber wir sind 2 queere Frauen in der Wissenschaft, die Wissenschaftskommunikation machen. Und gibt es das schon? Weiß ich eigentlich gar nicht so. Vor allem mit dem Queer. Gibt es das? Aber jetzt sind nicht, dass wir irgendwen outcallen hier, aber das ist eine serious question, ne?
Also ich habe niemanden im Hinterkopf. Also ich erinnere mich an keinen Podcast. Ich bin dazu aber jetzt auch keine richtige Podcast-Maus. Aber hier schon mal der erste Auftrag an euch. Wenn ihr bereits schon so einen Podcast kennt, in dieser Konstellation 2 queere Frauen, die Wissenschaftskommunikation machen und darüber einen Podcast machen und einfach jetzt so einen lockerflockigen Meinungspodcast starten. Schreibt uns das gerne. Ich weiß nicht, Kommentare gibt es dann auch bestimmt. Könnte ich mir vorstellen, auf Spotify gibt es ja immer so ein paar Kommentare. Schreibt es uns auf jeden Fall. Es wird uns sehr interessieren. Und wir wollten auch noch neben der Pokémon-Karte auch so ganz kurz einen Einstieg geben, was wir eigentlich in der letzten Zeit so erlebt haben. So ganz kurz, was war bei dir los? Wie geht's dir gerade? Erzähl doch mal. Und vielleicht, Anna, wollen wir damit einsteigen, bevor wir zu unserer Favorite-Pokémon-Karte des Tages kommen. Nämlich, wie waren denn so deine letzten Tage? Und mit wem hast du diese Tage eigentlich verbracht?
Mit wem habe ich diese Tage verbracht, Lisa? Das ist ja eine sehr schöne Frage. Gut, dass du sie mir stellst. Die Woche war bei mir, die war wild, weil ich bin ja in der Endphase meiner Dissertation. Alle, die mich nicht kennen übrigens, ich bin Religionswissenschaftlerin. Und ich war, genau, Endphase Dissertation, und ich war aber am Montag in Berlin für Bildungsarbeit zu Rechtsextremismus Christfluencer. Da muss ich in diesem Podcast nicht drüber sprechen. Ich bin so froh, dass es mal nicht um Religion geht, Lisa. Und hab da bei BAG REL-X, so, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, immer diese Abkürzung. Ich weiß bis heute nicht, wie man mein Repliff, war das gerade die Uetenkollege, ich war, habe ich auch mal falsch ausgesprochen. Anyways, und da habe ich einen Vortrag gehalten vor SozialpädagogInnen vor allem und vor anderen Bildungsträgern in ganz Deutschland. Und da war auch die berühmte Frau Niendorf, die habe ich dort getroffen. Kannst du dir das vorstellen?
Komm, ich bin wegen dir dahin gekommen. Also ich bin wegen der berühmten Anna Kira Hippert hingekommen.
Und das war meine Woche. Und dann musste ich halt wieder zurückfahren. Also ich war Montag, bin ich angekommen, habe abends den Vortrag gehalten, Dienstagmorgen wieder zurück. Wir haben an Dienstagmorgen noch ein Reel gedreht, dann wieder zurück. Dann habe ich am Mittwoch meine Dissertation, mein Draft fertig gemacht, abgeschickt. Gestern, weiß ich gar nicht, gestern habe ich noch ein Reel geschnitten, war beim Sport. Ja, und jetzt sitzen wir hier schon wieder. Also meine Woche war einfach wild, weil diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Emotion versus, man geht, man spricht eher, also man macht Wissenschaftskommunikation, Bildungsarbeit ist ja auch Wissenschaftskommunikation. Dann geht man irgendwie wieder in das wissenschaftliche Arbeiten und diese Emotion, das ist komplett irgendwie immer wild. Und du so schnell immer switchen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht.
Ja, das sind diese, also wir haben ja unterschiedliche Rollen in den unterschiedlichen Settings und es fällt mir manchmal sehr schwer, auch zwischen diesen Rollen zu switchen, weil es ist ja auch ein Stück weit, also es kennzeichnet ja auch unsere Professionalität, dass wir das können, dass wir je nach Setting in anderen Rollen sind und entsprechend auch anders kommunizieren, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass meine, wie du gesagt hast, die Emotionen kommen da gar nicht hinterher. Und bei mir war das, ne, wir waren am Montag zusammen auf dieser Veranstaltung, da war ich dann so Freundin, Privatperson, dann am Dienstag haben wir das Reel gedreht, dann bin ich zu meiner Lehre gehetzt, hab da 4 Stunden, war ich plötzlich Erwachsene und musste da irgendwie Lehre geben und hab versucht, irgendwie Lehramtsstudierenden was beizubringen.
Ja, oh Gott.
Dann bin ich, dann hatte ich einen Tag mal kurz durchatmen, dann am Donnerstag bin ich dann los nach Jena zu einer Lesung, nicht zu einer Lesung, das ist bald, sondern zu so einer Podiumsdiskussion, da war ich plötzlich in einer ganz anderen Rolle, das war ja dann viel stärker auch Wissenschaftskommunikation oder auch ich als, es ist da, ich glaube einfach nur ich als Wissenschaftlerin in diesem gesamten Kontext und dann am Freitag zurück und heute haben wir ja schon wieder jetzt hier den Podcast und auch nochmal eine ganz andere Rolle. Also, nee, oder Mittwoch bin ich gefahren. Ich weiß, oh Gott,
gestern.
Was gestern? Haben wir denn heute?
Gestern? Nee, heute ist Freitag.
Ja, stimmt.
Du bist heute Donnerstag wieder zurückgefahren, ne?
Ich bin gestern wieder zurückgekommen, ja. Und das merke ich auch, dass ich manchmal Probleme habe, nicht nur mit den Emotionen, sondern auch zu checken, wo bin ich hier gerade? Und dann brauche ich echt lange Zeit, um mich wieder zu setteln, um wieder hier anzukommen. Gerade wenn ich dann auch wieder meine Frau, also Anni, auch wieder sehe. Das war jetzt zwar nur so ein Tag, aber da ist so viel passiert, dass ich dann auch wieder Zeit brauche, hier anzukommen, mich erstmal zu organisieren, mich wieder zu strukturieren. Und ich weiß nicht, wie das Menschen machen, die so lange so oft pendeln, jeden Tag irgendwie mehrere Stunden oder die dann immer nur wochenlang oder so am Montag fahren sie los bis Donnerstag und von Donnerstag bis Sonntag sind sie dann, weiß ich nicht, irgendwo dann da in ihrer Kernfamilie und pendeln dann immer nur für den Job für 4 Tage woanders hin. Also ich könnte das nicht. Das würde mich total abfacken. Ja.
Ja, meine Freundin pendelt ja immer zu mir, die wohnt ja in Bielefeld und wir haben ja so eine Fernbeziehung ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist ja trotzdem, sie kommt jetzt immer hier nach Bochum, weil ich ja in der Endphase meiner Dissertation bin und ich halt diesen Safe Space zumindest brauche, um zu schreiben, weil ich kann nirgendwo mehr hingehen. Ich bin wirklich, ich lebe hier so wie so ein Einsiedlerkrebs. Ich will nur noch mein Setup, meine 2 Bildschirme und dass es alles so funktioniert. Und ich glaube schon, das zerrt schon so ein bisschen auch an ihren Nerven. Sie würde das nicht sagen, aber es ist halt nervig. Und ich kann das gar nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, dass, wie du gesagt hast, das regelmäßig, get out of here. Also nee, sorry. Also es fährt ja auch, also die Deutsche Bahn, das ist ja schon 20 Minuten, ist ja schon pünktlich. Also 20 Minuten Verspätung ist ja schon pünktlich und so. Boah, das wird mich zerstören.
Ja. Und zeitgleich ist es für so viele Wissenschaftler in Realität aufgrund dieses Shitty-Systems, sie müssen das machen, um irgendwie in diesem System bleiben zu können, weil du, keine Ahnung, alle 2-3 Jahre eben entweder umziehen musst. Wer bitte kann sich das leisten? Ergo pendelst du dann lieber, weil du willst ja auch nicht die ganze Zeit deinen festen Kreis ja auch verlassen. Ich meine, du findest da FreundInnen, hast vielleicht Familie und dann alle 2-3 Jahre, 4 Jahre wieder wechseln, wieder neu anfangen, wieder neue Stadt. Klar, dann pendelt man. Ich hatte ja am Mittwoch und Donnerstag noch zusammen frühstücken am Rai-Bar zum allerersten Mal getroffen. Und sie hat echt auch nochmal gesagt, auch auf dem Podium, also mein Hauptbestandteil eigentlich als Wissenschaftlerin ist es zu pendeln. Es ist einfach Zeit in Zügen zu verbringen und dort zu arbeiten. Ich denke mir auch so, wie viel Geld eigentlich auch die Universitäten sparen, weil ihre WissenschaftlerInnen eigentlich immer nur in Zügen sitzen und nicht in den Räumlichkeiten, ergo kein Strom verbrauchen, ergo kein Wasser verbrauchen, ergo keine, was auch immer noch, Möbel brauchen, weil sie größtenteils eben unterwegs sind. Naja.
Ja, und es ist ja bei mir genauso. Ne? Ich bin ja, mein Vertrag ist ja ausgelaufen letztes Jahr im Juli. Das heißt, ich bin an der Universität angedockt, weil ich da natürlich promoviere. Aber ich kann jetzt hier auch nicht. Ich sitze in meiner Wohnung. Weißt du, wir haben 2 Wohnungen. Wir haben immer in allem doppelte Kosten. Dann kann ich aber mich hier nicht richtig einrichten. Also ich wohne ja jetzt hier schon ungefähr 8-9 Jahre. Ne? Aber trotzdem, wenn ich jetzt weil ich mich so aufgeregt habe mit dem Setup, weil ich bin immer eine sassy kleine Zicke. Wenn das alles so nicht funktioniert, dann bin ich manchmal so ein bisschen, bin ich schon nervig, glaube ich. Ich habe mich aber entschuldigt bei meiner Freundin. Aber ich kann jetzt hier nicht ein Streaming-Zimmer oder sowas einbauen oder ein Content-Zimmer, obwohl ich den Platz habe, weil ich weiß, naja gut, ich gebe jetzt meine Dissertation im Juni ab. Ja, und was kommt als nächstes? Du hast immer einen groben Fahrplan, aber du weißt ja nicht, was als nächstes kommt. Bleibst du in Deutschland? Gehst du in die USA? Gehst du nach Großbritannien oder so? Und das ist halt immer dieses, du bist immer so ein bisschen immer on the go und du kannst nie wirklich settlen, vor allem wenn die andere Person auch in der Wissenschaft ist oder so. Aber es ist halt schwer, auch eine Basis zu finden, weil wer macht wo die Abstriche und so, und es nervt einfach.
Glaube ich schon sehr.
Ja, klar, dann kannst du zwar Homeoffice machen, aber 100% Homeoffice geht auch nicht. Das ist auch klar, wenn du am Lehrstuhl arbeitest oder so, dann hast du da zu sein. Das ist auch dein Job. Aber es ist wirklich, da werden noch gute Folgen kommen, glaube ich, Lisa, wo wir darüber nochmal das nochmal auseinandernehmen.
Und ne, da haben wir aber einfach auch unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Also ich bin unbefristet, meine Frau ist auch unbefristet, auch im öffentlichen Dienst. Sie wird sich da auch für lange Zeit wahrscheinlich erstmal nicht wegbewerben. Und das heißt, wir haben beide erstmal eine sicherere Basis, weil sie zum Beispiel auch hier in dem Ort oder in der Stadt, in der ich lebe, auch arbeite. Und mein Pendelweg sind halt 45 Minuten bis eine Stunde. Das ist okay. Ich finde, das ist machbar. Das ist trotzdem nervig, je nachdem, wie dann auch die Bahn fahren. Aber ich finde, das ist trotzdem möglich. Wie weit ist Bielefeld und Bochum voneinander entfernt?
Ja, also jetzt muss ich selbst überlegen, weil ich fahre ja nie mit dem Zug. Also wenn ich mit dem Auto fahre, mit meinem 20 Jahre alten Twingo, fahre ich so an 1:45, wenn ich mit dem Auto fahre. Und wenn sie hier hinkommt, ist das, glaube ich, 1,5 Stunden, 1:40, je nachdem, wie der RE fährt. Und dann muss sie halt noch vom Bahnhof dann hier hinlaufen so. Das sind auch immer 20 Minuten oder so. Es ist ja immer, dahin kommen ja auch noch immer, ne? Also ich glaube, sie ist schon so 2,5, 3 Stunden dann unterwegs, bis sie hier ist.
Ja, das ist schon krass.
Das nervt.
Ja, das nervt total. Krass, wir wollten eigentlich nur ganz kurz sagen, was wir so erlebt haben. Bam, deep rein, schon mal in ein Shitty-System oder in einen Shitty-Aspekt des Akademia-Systems. Dann würde ich sagen, bevor wir noch tiefer einsteigen und dann nehmen wir das nämlich schon mal nicht den nächsten Folgen vorne weg. Lass uns doch mal noch über unsere Favorite Pokémon-Karte of the Day sprechen.
Ja.
Und ich starte.
Da bin ich jetzt aber ganz gespannt,
was
du
uns
mitgebracht
hast. Ja, Leute,
also passt
auf. Nein, ich muss die Story erzählen. Ich habe schon wieder gleich Tränen in den Augen. Also, ich habe diese Zaubermaus Anna jetzt zum allerersten Mal auf diesem Event da am Montag kennengelernt. Und, also persönlich kennengelernt, so. Und dann habe ich ihr 2 Booster-Packs mitgebracht, weil sie sagt, sie zieht niemals irgendwas aus dem Pack, sondern immer nur so wirklich ein Shit, nur so reinen Bulk. Und ich ziehe immer richtig gute Karten. Dann dachte ich mir, ich bringe mein Glück mit und gebe ihr die beiden Packs. Turns out, es war wirklich wieder kompletter Shit, es war richtig Schmutz. Aber dann hat sie mir ihr Geschenk gegeben und ich dachte mir so, okay, meine beiden Booster-Packs waren nichts dagegen. Ich weiß nicht, ob ihr den Podcast gehört habt, mit Jutta Almdinger oder auch mein Buch gelesen habt, weil da erzähle ich etwas, dass ich nämlich ein Shiny Glurak bin. Das bedeutet, dass ich unter 35 unpromoviert unbefristet bin. Das ist eine Chance oder das ist eine Wahrscheinlichkeit von 0,4%. Also das Ziehen sozusagen eines Shiny Gluraks. Und jetzt schaut euch das an. Das hat mir Anna tatsächlich geschenkt. Sie hat auch ein bisschen geflext. Sie hat gesagt, ich habe mal von meinen 10 unterschiedlichen Shiny Gluraks mal eine ausgewählt. Ich denke mir so, Digga, du hast mehrere. Also geil, aber ich habe mich so unfassbar gefreut. Das ist meine Lieblingskarte ab jetzt für immer. Ich werde sie aufhängen, hier oben drüber über meinem Bildschirm. Und hab geweint, habe sie ganz fest gedrückt, weil ich mich so unfassbar über die Geste gefreut habe. Aber wieso hast du mehrere Shiny Gluraks?
So, jetzt pass mal auf. So, ich habe ja eine Theorie. Und zwar, also ich bin ja im Gegensatz zu dir nicht privilegiert. Ich bin Arbeiterkind. So, und jetzt pass auf.
Ja.
Außer ich muss immer sagen, bevor mein Opa gestorben ist und so meine Oma und so, die haben mir ja früher immer, also wir sind ja beide Millennials, deswegen haben wir, glaube ich, so eine Affinität für Pokémon und Pokémon-Karten sammeln. So, und ich habe da immer die Booster aufgemacht und so und bla, alles gut. So, dann hat aber meine Mutter meine Sammlung damals einfach an meine Cousine und an meinen Cousin verschenkt. So, da bin ich noch hochtraumatisiert und dann habe ich jetzt irgendwann gedacht, ich will wieder anfangen, Pokémon-Karten zu sammeln. Long story short, ja, aber ich habe nie etwas gezogen, aber ich habe einen Skill als Arbeiterkind. Ein Skill ist, und zwar, Ich gehe mit meiner Freundin undercover auf Flohmärkten und wir suchen nach Sammlungen. Wir gucken bei eBay nach Sammlungen und wir sind ziemlich gut da drin. Ich bin gelernte Bürokauffrau übrigens. Also ich habe die Kauffrau ist in mir drin. Nicht, dass ich, also ich will aber im Vordergrund stehen und nicht im Hintergrund, aber ich kann sehr gut Sachen, glaube ich, finden und meine Freundin auch. Und irgendwie, wir ziehen nichts wirklich. Es geht. Ich weiß immer noch nicht, ob es Stochastik oder Statistik ist. I don't care, schreibt es bitte in die Kommentare. Es geht gar nicht. Weil irgendwann, es gibt ja eine Quote. Lisa, es gibt doch eine Quote, wo man dann irgendwann mal was zieht. Es kann doch nicht sein, dass wir aus 3.000.000 Packs einmal ein Brutalanda irgendwas EX gezogen haben, was 50 Euro wert ist und sonst nichts. Aber auf Flohmärkten, boah, wir sind so gut. Und da haben wir uns dann wirklich über 1,5 Jahre jetzt eine richtig gute Sammlung irgendwie aufgebaut. Aber mit Packs ziehen, komm, hör auf, das ist einfach komplett lost. Das geht nicht. Bitte, wenn ihr Ahnung habt, wenn ihr rechnen könnt, sagt mir, warum das nicht geht. Mich würde es interessieren, weil es bringt irgendwie nichts. Aber dieser Survival-Skill als Working-Class-Kid, das ist das, was meine Sammlung oder Jessie so meine Sammlung hat wachsen lassen. Okay. Und deswegen haben wir mehrere Shiny Gluraks. Aber das war das Süßeste.
I get it. Ja, und ich. Jetzt geht es so ein bisschen weg, finde ich, glaube ich, von jeglichen Wahrscheinlichkeitsrechnungen. Also ich gewinne unfassbar viel in meinem Leben, wenn ich irgendwie an Gewinnspielen teilnehme, an bei der Robellose oder irgendwie.
Das ist crazy.
Es ist wirklich crazy. Also Beispiel, ich habe irgendwo
Robellose.
Robellose. So irgendwie so hier so 10, 50, 100 Euro. Ich glaube, der größte Gewinn, den ich mag, ich hatte zwei große Gewinne. Der eine große Gewinn war, ich habe für ein Wochenende den neuen Opel Adam bekommen und ein ganzes Wochenende ein Luxushotel und konnte mit diesem Opel Adam dann in so ein Luxuswochenende fahren. Oder ich habe bei Fritz damals diesen Tourbus, dass du halt in diesen Luxus-Tourliner zu den Festivals gehen kannst und dann halt in diesen Luxus-Tourbus bist. Oder
willst du mich verarschen?
Ja.
Ich schwöre, meine Freundin, die taggt mich unter jedem Post bei Zero of Time und sonst irgendwo, weil wir immer ständig was gewinnen wollen. Kannst du mich nicht mal irgendwo taggen?
Kann ich gerne.
Tag uns mal.
Also ich habe es bis heute noch nicht. Also ich habe es von Socken bis... ich glaube, ein Handy habe ich auch schon mal gewonnen. Also es ist...
Das ist wild.
Das ist wirklich
mein
wild.
Cousin ist auch. Der kann das auch. Der hat auch schon mal Fernseher und so gewonnen. Bei dem ist das auch so. Ich habe ihn gehasst als Kind dafür.
So, und jetzt ist die Frage, in welche Ebene wollen wir da reingehen? Ne? Wollen wir da so in so eine energetische Ebene reingehen? In so eine spirituelle Ebene? Wollen wir in so eine
mathematische?
Mathematische Ebene reingehen? Weil ganz ehrlich, ich finde, wenn man in so eine energetische... spirituelle Ebene und dann auch im Sinne, wer verdient ist, das finde ich ganz schwer. Weil wenn wir noch weitergehen und sagen, es braucht immer ein Gleichgewicht und irgendwie so ein, ne, also das eine, wenn das eine mehr ist, muss das andere weniger werden und so weiter, dann frage ich mich aber trotzdem, wer entscheidet das letztlich, wer wie viel Leid erfahren hat, damit die andere Person dann irgendwie ein bisschen mehr Glück im Leben hat und andersrum. Und ich meine, so ein bisschen kennen wir uns ja auch und ich würde sagen, wir haben beide ziemlich viel Shit erlebt. Also eigentlich müsstest du auch extrem viel Glück haben mit so Gewinnspielen und dir ganz viel Sachen bekommen, vom Universum geschickt bekommen. Also ja, I don't know.
Aber weißt du, was das bei mir, glaube ich, ist? Also das ist, jetzt ist ja ein religionswissenschaftliches Thema eigentlich, aber ich spreche ja hier als Privatperson. Das ist jetzt alles, was ich privat auch für mich so frame an alle ReligionswissenschaftlerInnen, die zuhören. Irgendwie, ich glaube, mein Reward ist nicht materielles, weil ich glaube für mich, dass das Universum für mich halt sagt, naja, was ist materielles, dass das meine Lesson ist sozusagen, weil es immer darum ging, Angst zu haben, kein Geld zu haben, Angst zu haben, zu überleben. Und ich glaube, Mein Learning ist, diese Dinge zu überkommen, weil es Wichtigeres im Leben gibt als Geld oder als Hab und Gut. Ne? Es ist ja auch lustig, weil ich könnte jetzt die ganze Sammlung verkaufen, die wir haben, I don't care. Also das habe ich wirklich, hänge nicht an Dingen, an Gegenständen, obwohl ich Materialistin bin, hänge ich, also jetzt aus wissenschaftlicher Perspektive, ist auch nochmal ein anderer Podcast, aber ich hänge nicht so an den Sachen, aber ich glaube, mein Reward vom Universum ist es, und das ist wirklich abgefahren, dass ich ganz komisch, also ich treffe auf immer so geile Menschen random in meinem Leben, in Situationen in meinem Leben, wo ich sie brauche. Weißt du, was ich meine? Und auf einmal habe ich so abgefahrene Netzwerke und das macht alles gar keinen Sinn. Auch mit, wie ich, ihr könnt mal, geht auf meinen Instagram-Account, da ist auch meine Story, wie ich zu meinem Forschungsthema so gekommen bin. Aber ne, Cowboykirchen, sage ich mal, ich bin Western geritten früher als Kind, das war mein Traum. Ich wollte immer Reittrainerin werden, Pferdetrainerin, in die USA gehen und so. Hat dann alles finanziell nicht geklappt und meine Mutter ihr letztes Hemd gegangen. Long story short, dann gehe ich in die USA irgendwie 15 Jahre später und studiere da mit einem Stipendium. Und auf einmal sagen die mir, ja, du bist ja hier in Kansas, wusstest du, dass es Cowboykirchen gibt? Und ich bin dann die Person, also die, ich hatte ja nicht mal einen Master, die den Forschungsstand zu diesem Thema vorangetrieben hat, nur weil ich halt Western reiten konnte. Weißt du, was ich meine? Also es sind solche Sachen, es ist so absurd in einer Timeline, in der ich lebe. Also es passiert mir immer sehr viel Scheiße, wo ich mir denke, was soll das jetzt? Oder, ne, oder es ist ja auch jetzt nicht schlimm, wenn man nichts aus dem Booster zieht, außer dass jetzt sein Geld weg ist. Aber in der Long Term finden mich immer Leute oder Situationen, wo ich retroperspektiv sage oder sagen kann, aha, deswegen bin ich so, wie ich jetzt geworden bin. Und die Leute haben mir genau das gegeben zu dem Zeitpunkt, was ich brauchte. Das kann ja auch ein Learning sein. Also ich habe auch viele Leute gestrichen aus meinem Leben und so. Aber dass wir aufeinander getroffen sind, ist ja auch geil, weißt du? Und solche Sachen, ich glaube, das ist mein Reward, weg von dem Materiellen, weil um Gesellschaft besser zu machen und auch Wissenschaftskommunikation und was auch immer,
braucht es eine Vision.
Genau, und diese Vision, die ich habe, die du wahrscheinlich ja auch hast, ne, also was etwas besser zu machen in der Gesellschaft, auch immer besser zu werden, braucht es Menschen um einen herum, die einen auch besser machen oder die einen auch sagen, Anna, halt deine Schnauze, keine Ahnung, was du sagst, das stimmt so nicht, oder die auch mal in Revision mit dir gehen oder so, die dich aber auch hypen. Ne? Und das ist wirklich, scheiß mal auf alle Pokémon-Karten der Welt, auf alles Geld der Welt, weil das sind diese Menschen, die einen sozusagen besser machen und mit dem man dann auch voranschreiten kann. Weil alleine, du kannst eine Vision haben, aber du brauchst ja auch Leute, die Vision mit dir teilen oder die dich irgendwie, die deinen Rücken haben, wenn es mal brenzlig wird oder die irgendwas können, was du nicht kannst. Und das ist, glaube ich, das, was ich, mein Learning ist, dass es gar nicht so um Geld geht, weil in meiner Familie ging es ganz oft um Geld und so und Intrigen und bla. Und deswegen ist das, glaube ich, nicht der Reward. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal, wenn ich mal aufhöre zu sagen, ach, ziehe ich jetzt was aus dem und dem Booster und dann, wenn ich nicht mehr dran denke, dann ziehe ich wahrscheinlich was so.
Das kann
gut
sein.
Das ist sehr esoterisch, aber das ist irgendwie mein Approach. Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber ja. Das.
Ja, ich würde vielleicht noch den Zusatz noch machen. Ich glaube, zu sagen, scheiß auf das Geld, kann man so ein Stück weit nur sagen, wenn man einigermaßen abgesichert ist, wenn man einigermaßen weiß.
Ja, das sowieso,
ne?
Also das ist so. Jetzt natürlich, ne, das musst du immer gucken, aber man darf es nicht priorisieren. Also als ich aufgehört habe, das, und ich bin arbeitslos, also alle, die jetzt hören, das ist hier alles sehr prekär gerade, aber ich versuche mich nicht darauf zu fokussieren, weil manchmal, zum Beispiel bei meiner Mutter war das so, die hatte immer Angst um Geld, kommt vielleicht auch nochmal in einer Podcast-Folge zu unseren Backgrounds und so, deswegen abonniert auf jeden Fall auf YouTube und hier auf Spotify teilen und alles Mögliche. Da ging es halt so viel um Geld und so. Und irgendwann muss man das, glaube ich, für sich so, weißt du, wenn du immer darauf fixiert bist, kannst du ja gar nicht dein volles Potenzial ausschöpfen. Und das ist wirklich, ich kann, also diesen Stretch von wirklich Ausbildung, Gesamtschule an Uni und so. Und es hat mich immer begleitet und ich versuche jetzt konsequent wirklich dieses letztes Jahr, also Dissertation, ich gebe ja jetzt ab, habe ich es wirklich versucht konsequent abzulegen und mich da nicht so drauf zu fokussieren. Und dann wurde ich, und ich spreche jetzt nur von mir selber, ne? Und dann kamen die Leute und haben gesagt, hier, mach doch mal Bildungsarbeit für uns. Und oh, das klingt aber spannend und so. Aber das ist auch nur mein Approach, das ist auch eine Art von Kontingenzbewältigung. Das ist natürlich auch klar, dass ich mir das so ein bisschen auch schönrede, ne? Aber das hat für mich halt geholfen, nicht immer in dieser Angst zu leben, weil Angst hemmt. So, ne? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja. Nee, hast du gar nicht. Das war noch eine richtig schöne Ergänzung, denn also das sind einfach Perspektiven und vor allem auch Lebensentwürfe, Lebenswege, die ich nicht kenne, weil das vielleicht auch, wenn wir dann darüber sprechen, weil ich musste mir nie Geld um Sorgen machen. Also das, ich habe das zum Beispiel hier mit meiner Frau, sie hat, ich würde sagen, ähnlich das schon mal gefühlt, was du gerade auch so erzählt hast. Und dann sprechen wir dann auch so über bestimmte Dinge, wenn ich dann an einem Furby vorbeilaufe, die jetzt gerade wieder hypen. Ich so, ach, guck mal hier, ich hatte den und den Furby. Und sie so, ja, ich nicht. Das ist, also da merke ich dann auch so, wie unterschiedlich wir groß geworden sind. Für mich war es eine Selbstverständlichkeit, immer den neuesten Gameboy zu haben. Immer das neueste Pokémon-Spiel. Also ich musste mir nie Geld nie Sorgen ums Geld machen. Und ich merke, je älter ich werde, wie krass privilegiert das war und ist nach wie vor, auch jetzt. Wenn ich jetzt broke gehen würde, meine Eltern wären sofort da. Das heißt, ich hatte nie in meinem Kopf diese Angst und diesen Mental Load, der mich zurückgehalten hat auf meinem Weg, weil ich wusste, egal wie tief ich falle, meine Eltern könnten mich immer wieder aufs Neue aufbauen. Und je mehr ich mich dann eben auch jetzt mit Anni oder jetzt auch mit dir darüber unterhalte, merke ich, krasser Scheiß. Also wie viel mehr ich dadurch schaffen konnte, wie viel mehr ich dadurch Sicherheit generieren konnte in meinem Leben, in all dem, was ich mache, weil ich weiß, klar kann ich mutig den nächsten Schritt machen, weil mir passiert ja nichts. Oder ich weiß, ich werde aufgefangen. Das ist, finde ich, ganz persönlich das größte Privileg, was ich durch mein Elternhaus eben habe. Also gerade wirklich der soziale Hintergrund, vor allem das ökonomische Kapital, die finanzielle Sicherheit, hat mich im Leben schon so, so weit gebracht, weil ich nie Angst hatte um meine finanzielle Existenz. Und das ist krass. Also das, finde ich, war oder ist immer noch ein wichtigster Punkt für mich, wenn Leute immer fragen, Lisa, wie hast du all das geschafft? Ja, Bro, ich musste mir nie wirklich Sorgen in meinem Leben machen. Um existenzielle Sorgen. Ja.
Aber das ist spannend, weil das ja, man spricht ja so auch ein bisschen von Urvertrauen, was man hat, ne? Das meine ich ja, wenn du in Angst immer operieren musst die ganze Zeit, dann kannst du ja dieses Urvertrauen gar nicht aufbauen. Aber das Urvertrauen, das ist jetzt auch sehr, sehr esoterisch und spirituell, aber es ist ja auch egal, das ist ja unser Podcast. Es ist interessant, weil es kann, also bei dir wird ja auch nicht alles toll gewesen sein. Da werden wir auch wahrscheinlich noch, ja, ne? Aber es auf einer anderen Ebene beschissen.
Ja.
So, weißt du, was ich meine? Genau. Das sind auf einer ganz anderen Ebene und wir leben nun mal im Kapitalismus, wo Geld eine Rolle spielt, ne? Und das ist dann nochmal, ich meine, ich hatte nie wirklich Geld. Bei mir war es ja so, meine Oma, mein Opa, meine Mama, die haben immer alles gemacht. Das heißt, ich bin ja in so einer Bubble aufgewachsen, dass ich dachte, naja, Geld spielt ja gar keine Rolle so für uns, bis ich ja erstmal rausgefunden habe, dass meine Mutter wirklich ihr allerletztes Hemd gegeben hat. Dass sie nur rein, also ich wusste ja, dass sie immer gearbeitet hat und so, von morgens bis abends, meine Oma und mein Opa und so. Und dann irgendwann wirst du so 17, 18 und dann kommt der harte Cut, wo du merkst, oh fuck, das ist die Realität. Dein Opa ist jetzt gestorben, deine Mutter hat kein Geld, naja, jetzt sieh mal zu mit deinem Pferd und so. Ja, dann bleibt wohl nur noch verkaufen. Und das sind dann so, wo man wirklich merkt, okay, scheiße, ich bin ja wirklich ein Arbeiterkind so. Weil du gehst ja nicht durch die Gustav Heinemann Gesamtschule in Essen und denkst, oh, ich bin Arbeiterkind die ganze Zeit und so, weißt du, du kommst ja gar nicht mit Leuten, die irgendwie privilegierter sind als du in Berührung und das reflektierst du ja gar nicht. Und dann so später im Verlauf, auch mit der Universität und so, da ist mir das dann erstmal bewusst geworden, wo ich dann auch selber arbeiten musste, auch in der Ausbildung, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, ach du heilige Scheiße, also Geld wächst nicht auf Bäumen. Und dann, und da kam dann halt diese Panik, die Angst, okay, du musst es irgendwie schaffen, ne? Ja. Aber das heißt ja nicht, dass man trotzdem nicht emotionale Probleme hat. Man hat halt andere Probleme,
genau.
Das verschiebt sich halt nur, ne? Dich können ja auch andere Sachen zurückhalten.
Ja.
Also du kannst ja alles Geld der Welt haben, kenne ich ja auch Leute, die bleiben trotzdem unter ihrem Potenzial, weil sie trotzdem Angst haben, dieses Geld zu verlieren oder trotzdem irgendwie gierig sind oder was auch immer. Das ist dann aber, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Diskurs.
Ja, absolut. Wir werden darüber sprechen. Und vielleicht, du hast vorhin eine ganz gute, oder das, da war vorhin eine gute Überleitung. Ich hole sie jetzt einfach hier wieder zurück, nämlich der Punkt, dass wir uns ja gefunden haben mit Blick auf der Reward, dass man Menschen findet, die dann in der Situation, in der Lebenssituation zu einem passen, die einen weiterbringen und stützen und so weiter, empowern oder auch den Brand löschen. Da denke ich an die letzten Tage. Und würde gern, glaube ich, jetzt zum Einstieg für die heutige Folge das fällt mir schwer. Also ich muss wirklich sagen, ey, darüber jetzt so offen zu sprechen, ist halt, ne, es fällt mir auch schwer, weil das heißt, Fehler zuzugeben, das heißt, sich selbst zu reflektieren, das hat ja auch was mit Trauer zu tun, das hat auch was mit Verarbeitung zu tun, mit dem eigenen Schmerz, aber auch das eigene Unvermögen. Und ich würde nämlich, und auch über die eigenen Unsicherheiten zu sprechen, aber ich würde gerne darüber sprechen, warum wir, und wir sind ja jetzt, wann hast du angefangen mit Wissenschaftskommunikation auf Instagram? War das 21, 22?
Ja, jetzt warte mal ganz kurz. Also richtig, dass man sagen kann, es ist Wissenschaftskommunikation 2023, würde ich sagen.
Ja.
Vorher war ich ein Mensch mit einem Instagram-Account.
Okay.
So wie alle denken aus der Wissenschaft.
Ja, ja.
Die hier Essen posten. Die machen Wissenschaftskommunikation.
Genau.
Der
Kaffee und dann daneben irgendwie die kleine Publikation mit Out Now.
Ja.
Zack. Ja, ja. Und dann schreiben sie in ihrem CV wissenschaftskommunikatives Engagement auf Instagram.
Es zählt ja auch noch.
Ja,
es zählt ja auch noch. Oh mein Gott. Ja.
Genau. Das heißt, seit ungefähr so 3 Jahren wussten wir voneinander und haben uns aber erst jetzt gefunden. Und das hat einen Grund. Und über den Grund wollte ich vor allem sprechen. Und den haben wir auch schon im Privaten auch schon länger ausgetauscht. Also ich habe irgendwann mal, ich glaube, war das dieses Jahr oder letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ein Reel gepostet und du hast drunter kommentiert. Sowas wie You Go Girl. Also irgendwie sowas super Empowerndes. Dabei hatten wir ja davor immer gar keinen Kontakt, auch gar keine Kommentare. Wir haben auch nichts voneinander geliked. Und dann hast du nochmal diesen einen Kommentar gepostet. Und ich so, fuck. Scheiße. Und dann habe ich dir eine Voice geschrieben. Dann habe ich dir eine ganz lange Voice gemacht. Ich so, Anna, hör mal zu. I'm so sorry. Ich habe hardcore reflektiert, dass ich dich in den letzten 3 Jahren aus Unsicherheit gemieden habe, weil du in mir viele verschiedene Aspekte getriggert hast. Vor allem ich wurde stark sexualisiert während meines Studiums und auch am Anfang meines Doktors. Ich habe ja ab und zu schon mal Bilder gepostet. Also ich hatte lange Haare, immer sehr enge Klamotten, also sehr weibliche Klamotten, sehr weiblich auch inszeniert, kuratiert, Anna, da ist kleiner Insider, da kannst du noch mal kurz gleich den Unterschied noch mal geben. Und habe dann, weil ich eine ganz schlimme Erfahrung gemacht habe mit dieser Sexualisierung, mich dann davon distanziert. Vielleicht auch aus Selbstschutz, da bin ich gerade selbst noch dabei, das ein Stück weit aufzuarbeiten. Das heißt, ich habe angefangen, Klamotten zu tragen, bei denen ich nicht mehr gecatcalled werde. Klamotten zu tragen, bei denen ich auf Konferenzen nicht mehr an den Arsch gefasst werde. Klamotten zu tragen, bei denen ich weiß, dass der Professor nicht mir irgendwelche anzüglichen E-Mails schreibt. Und dann habe ich deinen Content gesehen und dachte mir so, du, und jetzt kommt's, ich dachte mir, du provozierst und du reproduzierst ja dieses Bild. Und anstatt aber wütend auf die Männer zu sein, und anstatt die Männer zu kritisieren, habe ich dich kritisiert. Ich habe also selber internalisierte Misogynie wir haben alle immer noch, ne, diese internalisierte Misogynie. Jeden Tag so. Und das heißt, ich war dir gegenüber misogyn aufgrund der Muster, die ich in diesem patriarchalen System erlebt habe, internalisiert habe und habe dich abgelehnt, weil ich mit meiner eigenen Unsicherheit nicht klarkam. Und weil ich mich halt hinterfragt habe, darf das überhaupt eine seriöse, objektive Wissenschaftlerin, weil da steht doch nur das Wissen im Vordergrund. Soll ich oder darf man überhaupt wissen, wie groß die Brüste sind, weil der Ausschnitt entsprechend tief ist? Darf sich eine Wissenschaftlerin, ich hatte dein Carwash-Video im Hinterkopf, großartiges Video aus meiner heutigen Perspektive. Ich denke mir so, geil, Girl, wie unfassbar lustig ist das und wie kreativ und wie geil einfach inszeniert. Aber ich dachte mir so, das befeuert doch die Professoren mit ihrem Blick auf die DoktorandInnen, dass die sexuelles Freiwild sind. So. Und anstatt die zu kritisieren, habe ich das komplett auf dich projiziert und habe dich abgelehnt. Und Das ist mir dann irgendwann immer stärker klar geworden, je mehr ich dann auch mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und dann habe ich dir eine lange Sprachnachricht geschickt, habe mich entschuldigt. Und ich wusste ja auch nicht, wie du darauf reagierst. Hättest du sagen können, ja, vielen Dank. Danke, dass du mir das gesagt hast, aber ändert jetzt nichts daran, dass wir weiterhin den No-Kontakt haben. Aber du hast vollkommen anders reagiert. Und dafür bin ich dir immer noch unfassbar dankbar, weil du mir jeden Tag aufs Neue eben auch aufzeigst, ach Gott, ich bin immer ein sehr emotionaler Mensch, gerade werde ich auch sehr emotional. Also ich liebe es, dich gefunden zu haben und auch ein Stück weit in mein Leben gelassen zu haben, weil du mir dabei auch hilfst zu heilen mit all dem Shit, den ich erlebt habe und du mir zeigst, dass das parallel existieren darf. Ich darf weiblich sein. Ich darf das anziehen, worin ich mich wohlfühle, und das hat nichts damit zu tun, wie andere auf mich oder wie andere mich sexualisieren. Das ist deren Scheißproblem. Das ist nicht mein Problem und ich sehe gar nicht ein, mich deswegen einzuschränken. Und das hast du mir gerade jetzt im Wissenschaftskontext gezeigt. Und da heilst so du ganz Lisa. Viel in mir. Ja.
Du bist so süß. Ja. Sie weint. Oh nein. Ja. Das ist so süß. Also wer jetzt hier nicht geliked gedrückt hat, I don't get it. That is the most honest reaction hier on Kamera, Leute. Oh Gott.
Ja.
Ja, aber weißt du, Lisa, das ist irgendwie interessant, weil, ne, guck mal, du musst ja, so, dass ich das alles bei dir ausgelöst habe, das war mir schon klar. Also ich habe es mir schon gedacht, weil das ja die Reaktion war, die ich eigentlich auch gewohnt war. Mhm. Aber bei der, und das ist interessant, es ist genau ein Jahr her, weil letztes Jahr, wo wir dann wieder den Kontakt hatten, das war genau im Mai, da war ich nämlich in den USA.
So ja, lange ist das schon, so lange sind wir schon.
Und es ist, glaube ich, auf den Tag sogar fast genau, weil da habe ich doch eine Reaction gemacht auf eine Hochschulprofessorin, glaube ich, die, muss ich jetzt den Account nicht nennen, ich weiß ja auch gar nicht, wie sie heißt, glaube ich. We don't care. Und die dann sehr viel über so Student-Bashing gemacht hat und und da hat es mir dann auch gereicht, weil ich mache ja eigentlich religionswissenschaftlichen Content. Ich bin schon systemkritisch, aber das ist nicht mein Hauptcontent. Manchmal sage ich schon was, auch was Wertneutralität der Wissenschaft und so angeht. Long story short. Und da habe ich eine Reaction gemacht zu ihr. So, und das ist ganz gut gelaufen. Da hatte ich ja auch nicht mal 10.000 Follower, ich glaube 8 oder 9. Und
oder
da hast du drunter geschrieben.
Ich hab kommentiert.
Ja, und
ne?
Dann habe ich was Nettes und dann habe ich das You Go Girl oder so darunter geschrieben.
So,
genau.
War
und
das,
dann
stimmt.
Hast du die Eier gehabt, die Eierstöcke, mich anzuschreiben. Und es gibt so, guck mal, ne, also ich erzähle jetzt mal aus meiner Perspektive. Sagen wir mal, ich habe so 2023 angefangen mit Wissenschaftskommunikation, das war ja auf YouTube, das war gar nicht auf Instagram. Mhm. Da habe ich ja immer nur die Shorts.
Ja, ja, genau.
Auf Instagram gerepostet, gar keine Ahnung von Wissenschaftskommunikation, nie was durchgelesen bis heute, keinen einzigen Text, außer den ich selber geschrieben habe und die ich zitiert habe. Also könnt mich gerne zitieren. Da kommen wir später auch nochmal irgendwann drauf in einer anderen Folge zu Wissenschaftskommunikation.
Zitiert
und
mich.
Zu und genau, und da habe ich halt gesehen, das war 2023, da habe ich ja, wusste ich ja, dass es dich ungefähr, also so, ne, gab, was hattest du da, 20.000 Follower? Keine Ahnung, es war auf jeden
irgendwie
Fall
so.
Nicht 83.000, ne? So, und ich dachte, ah, okay, da ist jemand, der macht auch Wissenschaftskommunikation, der ist eine Frau, die ist queer. So, ich dachte, geil. Und dann, ich weiß gar nicht, weil da habe ich ab und zu, glaube ich, deine Sachen geliked. Ich habe Sachen auch kommentiert und ich habe ja gesehen, dass du mich komplett ignorierst. Ich bin ja auch nicht doof, ne? Ich habe einen sehr hohen emotionalen, eine sehr hohe emotionale Intelligenz, würde ich von mir behaupten. Und da dachte ich schon so, was ist eigentlich ihr Problem? So, und das war aber so, ich war in der Zeit auch in einer sehr anstrengenden Feldforschung unter rechten, konservativen, evangelikalen. Das heißt, das war ja einfach meine Priority. Und dann war es aber immer schon so, natürlich hat es mich genervt, weil dann hast du zum Beispiel von meiner besten Freundin von Dunja halt die Sachen geliked und du hast mich ja einfach gnadenlos ignoriert, ne? Und irgendwann dachte ich mir so, okay, die hat gar keinen Bock auf mich, habe ich mir gedacht. Und das ist genau wahrscheinlich deswegen, weil aus meiner Position war das ja eigentlich genau der Trigger, die ich machen wollte. Dieses Sexualisieren, was ich ja oft gemacht wurde, also mir wurde ja immer gesagt, okay, die Blondine, also irgendwann damit 18, 19, 20, weil ich hatte ganz starkes Übergewicht und so. Ich war gar nicht so die, wie mich heute wahrscheinlich viele sehen. Ich hatte da auch mal Bilder gepostet, wie ich früher ausgesehen habe und so. Aber das war dann, wo ich mich selber so auch entdeckt habe, wo ich mir dachte, okay, ich werde jetzt hier sexualisiert oder das dumme Blondchen, Arbeiterkind, was in die Wissenschaft kommt und so, ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Damit spiele ich jetzt. So, das ist jetzt mein Ding, ich provoziere, ne? Weil es ist ja auch immer irgendwie Social Media, aber es war halt auch klar, du fängst mit Wissenschaftskommentaren. Keine Ahnung. Ich bin Religionswissenschaftler.
Ja.
So, keiner. Ihr könnt mir 100 Leitfäden schreiben. Es funktioniert bei Frauen, das wird auch noch ein Thema sein.
Yes.
Sowieso was
yes.
ganz anderes. Eure Leitfäden, danke dafür, aber als Frau könnt ihr alles aushebeln. Das funktioniert so nicht. Wir haben es erlebt. So. Naja, und da dachte ich, naja, lass mal ein bisschen so mit den Sehgewohnheiten spielen und so. Ein bisschen hier und ne, ein bisschen auch Queer-Content und so. Ich habe ja dann auch am Anfang immer so Kommentare bekommen, naja, du bist ja gar nicht bi oder so, so der Standard, ne, weil du hast ja lange Haare, du bist blond und so. Und das war ja mein Ding. So, und das war ja gar nicht irgendwie, das war so stark durchdacht, war das auch nicht. Aber das ist interessant, dass das eben ganz viele Leute auch getriggert hat, wie dich dann zum Beispiel. Und dass das dann so wieder aufgekommen ist. Und dann hat es ja mich getriggert. Dann hat mich das getriggert und ich war dann so, ich denke mir so, ach, so eine ist das, Bitch. So, wirklich, ach so, so spielen wir, habe ich mir dann gedacht. Ich so, dann, okay, habe ich mich wirklich dann, ne, habe ich mich so aufgeregt, wirklich. Ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich habe Dunja, ich so, was ist das für eine und so, auch bei meiner Freundin. Ich so, bah, was soll das und so, ne. War ich so sauer. Aber dann, es ist jetzt so, ich habe einen Personality-Trait. Ich habe dir den gesagt, ich habe Listen von Personen.
Und war ich da drauf? War ich auf deiner Liste?
Du warst auf meiner Liste. Aber pass auf, ich habe verschiedene Listen. ich habe verschiedene Listen in Abfuckstufen. So, und es gibt eine Liste, wo ich sehe, die Person, irgendwas stimmt mit der Person nicht. Die kuratierte irgendwas, was sie, glaube ich, eigentlich auch gar nicht so ist. So, weil ich bin ja, ich forsche ja über Menschen, ja. Dachte ich mir, irgendwas ist hier sowieso nicht. Ist das ihre Personality? Will sie eigentlich so sein? I don't think so. Ne, da habe ich Potenzial gesehen. Ich glaube, das ist gar nicht so sie. Ich glaube, sie hat hier selber so große Probleme, ne? Und der Content war ja auch, du hast dich ja über das System aufgeregt. Und da bin ich dann auch fair, da denke ich mir, okay, die will mich jetzt nicht in ihrem Dings haben und die liked auch meine Sache nicht, die interessiert sich nicht für mich, die denkt, ich bin eine blonde Bitch, okay. Aber sie fuckt scheiß dem System rein. Da habe ich gedacht, scheiß für uns rein, aber wenn du nicht mit mir reden willst, okay. Und dann warst du auf einer Liste von Menschen, wo ich mir dachte, die sind irgendwie Wiedervorlage in ein paar Monaten. So, immer mal wieder holt man diese Listen in der Wiedervorlage und guckt dann, was haben die Personen sich verändert, haben die eine Entwicklung durchgemacht? Und dann hast du ab und zu auch immer, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber du hast ab und zu mal Sachen von mir geliked, wo ich Co-Host-Post hatte mit Schöner Glauben. Da habe ich auch über Wissenschaft geredet. Da ging es auch um Wissenschaftskommunikation und so von wegen.
Ja, ja.
So,
genau.
Und da dachte ich, Entschuldigung, habe ich mir gedacht. I see you, girl. I see you. We don't do that here. Du musst dich schon bei mir richtig entschuldigen. Ich denke mir so, nee. Weil, pass auf, es geht ja noch weiter. Ich habe diese Listen. Und wenn ich rejected werde, mein ganz früheres Ich, so 16, 17, ich war ja komplett cholerisch. Ich habe Türen eingetreten, ich habe Leute angeschrien. Wirklich, ich war ja auch in Therapie wegen Angststörungen und so. Es war wirklich ein Ding, ich konnte mich gar nicht kontrollieren, nicht regulieren,
Das wird auch eine
nichts.
Gute Folge, glaube ich, werden, wenn wir darüber nochmal sprechen wollen, weil wir beide ja in Therapie
durch waren. Ja, also überhaupt ging gar nicht so. Und dann Coaching, bla bla bla. Und ich bin 37 so, ne? Ich habe mein Shit together. Ich lasse mich nicht mehr provozieren und ich bin auch in meiner Impulskontrolle. Das war mal gut so, aber jetzt habe ich die ganz gut im Griff. Und dann ist mein Approach halt gewesen, ich ignoriere Menschen, die existieren für mich nicht. So, ne? Die streiche ich aus meinem Leben, das ist eine andere Liste. Aber dann so gibt es so welche, naja, ich strafe dich mit, ich entziehe dir meine Energie, weil ich grundsätzlich weiß, dass meine Energie nicht negativ ist und viele gerne in meiner Energie wären und auch viele neidisch auf mich sind und viele mich auch, und das ist so gut, auch mich unterschätzt haben. Weißt du, wie viele Leute mir jetzt wieder ankommen mit 14.000 Follow, die mir über zwei entfolgt sind und gesagt haben, das ist mit Religionswissenschaft, bla, get out of here. Also weißt du, was ich meine? Like nicht meine Sachen, entschuldigt euch. Und das war so ein bisschen die Dynamik, aber ich hatte dich nicht aufgegeben. So, ich dachte, wir werden mal gucken, weil eigentlich passt das. Das hat mich auch traurig gemacht. Ich war ja auch traurig. Wut, was ist denn Wut? Wut ist Trauer. So, ne, es hat mich ja getriggert, weil ich wurde wieder rejected, wieder hat jemand gesagt, die blonde Bitch und so, wieder hat mich jemand fehl eingeschätzt und so. Und das hatte mich dann in dem Augenblick, dann dachte ich mir, naja, so. Und das war der Punkt. So, und dann hast du das geliked, dann dachte ich, mein Backoffice auch, we wait. So, und dann hast du kommentiert und dann dachte ich, komm, dachte ich, Respekt, dass du es untergeschrieben hast. Und dann hast du mir die Sprachnachricht mit der Entschuldigung geschickt und dann habe ich gesagt, boah, die hat Eierstöcke. Die Eierstöcke musst du mal haben, wirklich dann auch die Sprachnachricht zu machen, ja, weil ich kenne das, die Leute, ich habe viele, die wieder angekrochen kommen, aber die sagen nicht sorry. Dann schreiben die irgendwelche so, denken sich da irgendwelche Kommentare aus und schreiben nicht mal DM. Ich so, nein, komm, damit kriegst du mich nicht. Da bin ich ja trotzdem nett. Und da dachte ich, we will see. Und dann war das ja eigentlich, und dann ist das für mich auch erledigt. Also wenn man einmal darüber gesprochen hat, dann ist das vom Tisch. Ich bin auch kein sehr nachtragender Mensch. Also wenn sich jemand wirklich entschuldigt bei mir und sagt, Anna, ich habe das falsch gesehen, weil wir entwickeln uns immer weiter. Keine Ahnung, die Person vor 2 Jahren, die ich mal war, who is she? So, keine Ahnung, ne? Ich verstehe das alles. Und das war dann, wo ich gesagt habe, okay, das hat eigentlich Potenzial. Und dann hast du dich entschuldigt, dann haben wir uns kurz ausgetauscht, so, ne? Und dann haben wir ein Reel irgendwie zusammen gemacht. Und dann musste ja auch erstmal nichts passieren. Weißt du, was ich meine? Und dann kamen ja immer mehr Situationen, wo wir gesehen haben, okay, das Universum führt uns irgendwie immer wieder zusammen. Die Überschneidungen sind immer größer, so. Und ja, jetzt sitzen wir hier. Jetzt kannst du, sorry, ich habe jetzt so lange geredet. Das war jetzt meine Perspektive.
Ich bin komplett nass geschwitzt. Ich habe so schwitzige Hände.
Weil du auf meiner Liste warst. Weil du warst nicht auf der Schlimmliste. Weil ich habe auch eine Liste, wo ich mir denke, die kommt zur Wiedervorlage, wenn ich in einer anderen Power-Position bin. Wobei dann immer so, weißt du, deswegen, man hat die Listen, damit man auch sich nicht so emotional macht, weil nach 2 Jahren, weißt du, dann denke ich mir dann auch immer, ja, was ist schon in 2 Jahren, wer ist diese Person eigentlich, ne? Dann ist es mir dann auch egal, aber ich habe diese Listen, ja. Sorry.
Ja. Also, ach Gott, mir geht so viel gerade. Es ist einfach ganz viel Gefühl in mir drin. Natürlich ist, also tut das auch weh, das so zu hören, aber es ist super wichtig und zeitgleich tut es mir weh, dass.
Warum warst du noch so eine Hexe? Weißt du?
Nee, aber also es tut mir auch so weh, dass ich das eben auch ausgelöst habe und dass du dich deswegen einfach auch schlecht gefühlt hast und
ja, aber weißt du, ich hätte ja auch schon, das ist ja auch ein Toxic Trait, Leuten die Energie, weißt du, das ist ja mein Coping-Mechanismus, dann zu sagen, na okay, und das ist auch mein Seelenfrieden, weißt du, weil das muss ich jetzt auch sagen, du musst ja auch gucken, wo investierst du deine Energie und wo nicht, in welche Menschen und das muss man jetzt auch sagen, das ist ja spannend, guck mal, das war ja Social Media, wir kannten uns gar nicht, das heißt, wir hatten ja höchstens, wenn überhaupt, hatten wir eine parasoziale Beziehung, wenn überhaupt.
Ja, voll.
Weil, ne, so, und an der Hand irgendetwas festzumachen, das ist eigentlich komplett Banane, das geht nicht. Ja. Wenn du kannst nicht über eine kuratierte Person auf Instagram, klar, da kommt der Vibe und du siehst schon, wenn die jetzt was Rechtes sagt, dann sagt sie was Rechtes oder inhaltlich was Falsches und so oder der Vibe gefällt mir nicht, das ist was anderes, aber du kannst die Person ja nicht judgen über dem, also was allein auf Social Media passiert, so.
Voll.
Und was sollte ich dann da machen? Und dann dachte ich, naja, was soll ich sie denn, erstmal war ich in der Feldforschung, keine Ahnung, ich habe ganz andere Probleme, ich so, ah, okay, hier wieder ein Kind irgendwie wurde geschlagen in der Familie, oh, ein Pferd ist gestorben, ach so, ja, weißt du, das waren so viele krasse Sachen. Da habe ich gedacht, ich habe gar keine Energie, jetzt weiter irgendwie da reinzugehen und dem nachzugehen, weil ich brauche alle Energie, weil ich musste ja auch das Funding beantragen und so, um da hinzukommen und so. Das war so viel Aufwand. Ich so, ich kann jetzt gar nicht in irgendwie Forschung da reinstecken. Ich guck mal, wie sich das entwickelt, weil dazu brauche ich viel mehr Informationen über diese Person, um überhaupt das einschätzen zu können, ob das Energie ist, die ich in diese Person stecken möchte.
Ja.
Und deswegen war das dann auch, ne?
Ja,
das
und
muss
ich glaub,
man ja auch sagen.
Genau, und ich glaube, also bei mir mit Blick auf den Energiehaushalt war es ja auch ähnlich. Also ich hatte ja dann 22 den Unfall und dann war ich erstmal die nächsten zweieinhalb Jahre aus komplett ausgenockt. Also weil ich da halt ganz stark mit der Angststörung zu kämpfen hatte. Ich hatte einfach, also bei mir schon einfach auch Überleben irgendwie im Vordergrund und hatte halt auch keine Energie und keine Ressourcen, da mal reinzugehen, warum ich dich so ablehne. Also ich habe nicht hinterfragt, warum ich dich ablehne. Ich habe dich nur abgelehnt. Und dann, als es dann bei mir ruhiger wurde, habe ich dann eben angefangen, da mal hinzuhören, weil ich in meinem Kopf mehr Kapazitäten dafür hatte. Und wer weiß, wie es so gewesen wäre, wäre der Unfall nicht gewesen. Ich habe keine Ahnung, ob ich dann früher sozusagen die eigene Misogynie und das eigene, die eigene Projektion, die ich ja auf dich hatte, viel früher gecheckt habe. Ich habe es nicht checken können. Also in dieser, also ich muss auch sagen, diese 2,5 Jahre, die sind bei mir auch kaum vorhanden im Kopf. Also da merke ich auch, weil du einfach so viel Angst hattest, dass das wie so ein Schnips in meinem Kopf ist. Ich habe da kaum Erinnerungen noch wirklich dran.
Ist krass, ne?
Ja, ist wirklich krass. Also wie viel man da auch ausblendet. Ich weiß nicht, ob es Verdrängen ist oder, weiß nicht, könnte man jetzt in der Therapiestunde aufarbeiten. Aber anyhow, das heißt, ich glaube, dass das bei mir halt auch noch mit reingespielt hat. Und vielleicht wäre es sonst ein bisschen früher einfach auch geschehen. Aber so war es für meinen Kopf die einfachste Variante, damit umzugehen, nämlich Schublade auf, dich reinzustecken, Schublade zu. Und ich mache mein Ding weiter, ohne weiter zu hinterfragen, weil das hätte mich weiter Energie gekostet, die ich einfach mit dem Peak der Angststörung nicht investiert habe und oder nicht investieren konnte. Und auch durch diese weitere Therapie, die ich dann ja durch die Angststörung hatte und ich dann ja auch ganz viel, also mein größter Trigger ist Kontrollverlust und das war ja auch bei dem Unfall so krass, weil da ja so heftiger Kontrollverlust war. Und je mehr ich mich mit dem auseinandergesetzt habe, umso mehr konnte ich dann zum Beispiel auch konnte ich dann auch das mit dir reflektieren, weil du bei mir, glaube ich, durch die Art, wie du auf mich gewirkt hast, vor allem, wir müssen es nochmal kurz festhalten. Wissenschaftskommunikation, Social Media ist immer nur das, was die Creator in euch zeigen. Da haben wir also schon mal einen ganz kleinen Zugang. Und dann hast du ja wiederum auch nochmal deine eigene Projektion auf das, was die Person entschieden hat, dir nur zu zeigen. Wie du gesagt hast, also darauf dann auch irgendwie oder sich daraufhin ein Urteil zu bilden, ist, glaube ich, auch nochmal eine wilde Sache. Auf jeden Fall hast du mich aber, glaube ich, mit dem, was du gezeigt hast, mit dem, was ich drauf projiziert habe, mich an meinen eigenen Kontrollverlust erinnert, den ich damals während meines Studiums hatte. Aufgrund der Sexualisierung. Und ich glaube, deswegen war dieser Trigger und dieses Ablehnende noch so viel stärker. Plus, dass es mir in meiner Sozialisation, so wie Gesellschaft auf mich wirkt, immer schon beigebracht worden ist, wir judgen die Frauen, wir judgen nicht die Männer.
So. Das ist so.
So. Also, ne, wenn irgendwie Mann und Frau, also irgendwer hat eine Affäre und ich hatte schon mal eine Affäre. Ich war die Person, die gejudged worden ist, die ausgegrenzt worden ist, die dermaßen beleidigt und so. Der Mann nicht. Der Mann konnte ja nichts dafür. Du hast dich ja an ihn rangemacht. Du sahst so toll aus. Er konnte dir doch gar nicht widerstehen. Er ist einfach nur seinen natürlichen Reizen gefolgt. Aber du hättest als Frau sehen können, dass dass er nicht verfügbar ist, dass man sich nicht an ihn hätte ranmachen dürfen und so weiter. So. Und ich glaube, all diese ganze Konstellation war die Projektion auf dich als Frau, auf deinen Kanal und daher dann eben auch diese starke Ablehnung als internalisierte Misogynie plus meine eigenen Trigger mit dem Kontrollverlust.
Und überleg mal, das ist ja auch der Grund, warum das Patriarchat auch am Leben erhalten wird, auch durch Frauen.
Ja.
Weil es passiert ja in den wenigsten Fällen, dass dann starke Frauen aufeinander finden oder sich dann auch so entschuldigen. Ich meine, ich habe sie in meinen Netzwerken, du hast sie in deinen Netzwerken so, ne?
Ja.
Und aber das hatte ich ja vorher alles nicht. Und überleg mal, was das für ein langer Weg war, dass diese Frauen mich auch gefunden haben. Zum Beispiel jetzt, als ich dann im Podcast war, das war auch letztes Jahr bei der Jagoda, die ja Angela Merkel in ihrem Podcast hatte und so. Das ist auch eine so heftige Frau.
Ja.
Und ich habe diese Frau auf allen, die ist so hochintelligent, auch emotional, wie sie halt andere starke Frauen findet, die irgendwie noch at the beginning sind und so. Und da dachte ich, boah, krass. So, aber von diesen Frauen gibt es halt nicht so viele, weil ich kann, und ich, das ist jetzt auch kein Judging, sondern ich kann das verstehen. Es ist natürlich auch in der Wissenschaft viel, viel einfacher, Strukturen zu reproduzieren oder sich genauso oder noch schlimmer aufzuführen als irgendein Prof.
Ja,
weil du musst als Frau ja lauter sein. Du musst lauter sein. Ja, dann heißt es immer, ja, die ist aber noch zickiger. Ja, weil sie es muss. Weil Frauen, um gesehen zu werden, müssen immer mehr schreien. Die müssen immer noch eins draufsetzen. Der Mann kann da im Hintergrund, da dir eine reinwürgen, irgendwie seine Hilfskraft zwingen, da um 21 Uhr noch Rotwein mit ihm zu trinken oder so. Da muss dann die Frau schon einen draufsetzen. Das ist ja, sitzt ja auch nicht so. Das heißt ja internalisiert, weil es ja internalisiert ist. Und die, da sitzen ja nicht die Frauen und sagen, so, jetzt werde, du saßt doch auch nicht da. Und hast ja, so, ich jetzt, werde
genau,
jetzt Anna.
Jetzt bin ich misogyn.
Jetzt,
ja, genau.
Jetzt projiziere ich gerade. So, so funktioniert das ja nicht. Ne?
Nee.
Und das ist ja der springende Punkt. Und wenn so viel, wenn starke Frauen sich mal zusammenreißen würden und diese Allianzen bilden würden, dann wäre das ja alles gar nicht so schlimm. Weil ich habe ja auch im Wissenschaftskontext, ich sehe ja auch, wie Professoren andere Frauen gegeneinander aufspielen und wie auch ich gegen andere Frauen ausgespielt wurde und so. Mhm. Naja, gut. Ja, am Ende des Tages denke ich immer bei den anderen Frauen, ihr könntet das eigentlich sehen, ihr kennt mich eigentlich und so, das ist nochmal ist auch ein ganz anderes Thema nochmal, aber trotzdem, es wird ja nie der Mann geblämt, das ist dann immer so, weil der zieht hinten die Fäden, aber die Frauen springen halt drauf an und dann sind die dumm. So, auf allen Ebenen immer, du kannst als Frau ja nur verlieren in diesem System. Und deswegen fand ich ja das dann energetisch auch so geil, dass wir einfach gesagt haben, fuck it and chuck it. So, und wir treffen jetzt aufeinander, weil das ist so, das, the sky is the limit von dem, was wir, so ist es auf jeden Fall in meiner Vision, ne? Also, und das ist ja das Geile daran. Das ist, wo man dann auch merkt, energetisch, weil das war interessant, als wir dann energetisch aufeinander getroffen sind, weil, glaube ich, ganz viele meinen Vibe irgendwie anders denken, als er ist. Also ich finde ja immer so die Boss-Bitch und die ist so heftig krass. Und dann sieht man mich und das war so, das war bei meiner Freundin auch. Die hat immer gedacht, was ist die da, macht die auf Instagram da auf Boss-Bitch mit Carwash und Zigarre und keine Ahnung. Da die so, da fand ich dich gar nicht süß, sagt die so. Und dann hat die mich ja gesehen, da hat die gesagt, oh mein Gott, du bist
knuffig. Ja.
Das glauben die Leute nicht. Die denken immer, ich bin so eine Boss-Bitch. Ich so, was? Ich so, nein, dann kann ich den. Und tun ja immer so, boah, Anna, die, klar, weil die projizieren das auch. Weißt du, was ich meine?
Ja,
die projizieren das auch auf mich, ne?
Ja.
Aber es ist von energetisch gar nicht.
Nee, gar nicht.
So,
also
überhaupt nicht null, ne?
Du warst pure Zuckerwatte, als ich dich getroffen habe. Also so flauschig und so süß und so.
Siehst du?
Ja, und ich hatte sofort das Bedürfnis, Princess Treatment für dich.
Siehst du, genau, meinen Koffer zu treiben. Das ist mein Skill. Deswegen, weil so auf mich, ich trigger ja ganz viele, ich sag mal hetero, aber ob sie dann hetero sind, wissen wir nicht, aber ich trigger ja ganz viele hetero Frauen, wo die dann immer denken, ich wäre die krasse Boss-Bitch und so. Ich kann leaden, aber ich muss auch nicht. So, weißt du, was ich meine? Das ist immer so spannend. Und dann triffst du auf andere queere Personen oder auf lesbische Frauen und die denken sich einfach nur, ja, ganz genau.
Ja, ja.
Sicherlich gar nicht, ja. So 0,0%. Das ist ja auch spannend, weil aber viele denken das, ne? Aber das ist auch, ich glaube, ich wirke manchmal so auf der Kamera und es ist eben, wie du sagst, es ist halt auch kuratiert. Weißt du, das Implizite, was ich natürlich auch möchte, ist natürlich auch das. Ich möchte das. Ich möchte natürlich, dass ich eloquent auftrete, dass ich mein Leo-Oberteil tragen kann und dass ich trotzdem geile wissenschaftliche Sachen machen kann. Das ist meine Peak-implizite Botschaft, die ich gebe. Und dann kannst du eben die Rezeptionsebene auch nicht steuern, weil du löst ja immer das in Leuten aus, wie bei dir jetzt zum Beispiel, in welchem Moment sie im Leben gerade auch stehen. Ne? Oder wie, was sie selber mit Thema gerade mit sich selber haben, sozusagen.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber bei deiner Energy, das war auch. Aber ich kann Energien, glaube ich, ganz gut einschätzen. Aber das war auch, da dachte ich mir so, ach, das ist aber auch irgendwie. Aber ich habe eher gedacht, du bist ein bisschen zerstreuter, habe ich gedacht. Da dachte ich mir, wäre so mehr zerstreute Energy. Aber es war wirklich so, wo ich mir dachte, ach so, ja, doch, die, nee, da das ist auch schon.
Das, ja, kommt
das
noch.
Ist süß, aber da ist schon auch Zug dahinter. Das ist schon die, weil da dachte ich, weil ich wusste das ja nicht. Ich wusste, weil Social Media ist, pass auf, das ist ja auch noch so ein Ding, dass jemand, der auf Social Media auftritt, da kannst du schneiden, da kannst du das zusammenwursteln. Aber wie ist die Person, wenn sie vor echten Menschen, also nicht parasozial, sondern wirklich vor den Menschen in einem Dings auftritt, in einem Raum? Das kann ja auch komplett konträr gehen. Kenne ich auch andere Sachen. Ich kenne auch Leute, die gar nicht so sind wie on camera. You do you, alles gut, aber ich könnte das nicht. Und bei dir war das dann, wo ich dachte, okay, bin ich mal gespannt, ob die Energy, die sie auf Social Media hat, auch die Energy ist, die sie offline hat. Und es war dann tatsächlich so, da dachte ich, okay, das ist geil, weil ich dachte, weiß ich nicht, ist sie dann auch so confident, wenn sie den Raum betritt? Aber es war, ich mochte dich ja trotzdem, aber ich wollte das nur energetisch irgendwie für mich wissen.
Ja.
Und es war dann so, da dachte ich, okay, da weiß ich jetzt energetisch, wenn ich Lisa um 3 Uhr morgens anrufe und sage, wir zünden hier dieses Gebäude an, weil da ist der und der Professor drin.
Ich bin da.
Lisa bringt Benzin mit. Lisa bringt Benzin mit und ein riesengroßes Blasebalg. So, und das muss man, da muss er energetisch auch mal so wissen, ist sie dann auch diese selbstbewusste Person, die sie gibt, oder steht sie auch hinter dem energetisch irgendwie, was sie da macht? Und das habe ich dann gemerkt, dass das dann so ist. Weil ich wusste nicht, ob du da
das
so secure dann auch bist. Und da dachte ich,
ja,
dann dachte ich, ach, jetzt soll sie vielleicht doch meinen Koffer tragen. Dachte ich, nein.
Ich hätte es für dich getan, sehr gerne sogar.
Ich weiß.
Plus, also ich habe eher ich werde eher so gelesen von außen, das hat man mir jüngst auch mitgegeben als Information, dass ich wirke wie eine unantastbare, vor Macht strotzende, angstfreie Person, mit der man sich nicht anlegen darf. Und
fand
dann
ich gar nicht.
So und also das ist das, was ich immer wieder jetzt zu hören bekomme. Und dann, wenn man mich trifft und sieht und merkt, okay, ja, ich bin confident, aber ich bin, glaube ich, auch sehr warm und sehr herzlich. Und dass man mit mir eben auch reden kann. Und man kann sich richtig hart mit mir auch streiten, aber ich versuche dich dabei immer zu sehen. So, ich versuche nie abwertend zu sein in der Interaktion und versuche dir immer ein gutes Gefühl zu geben. Also das ist irgendwie immer so mein Approach, dass wenn wir zusammen sind, wünsche ich mir, dass du dein bestes Self, also dein bestes Ich in dir fühlen kannst, weil ich dir Raum dafür gebe. Und als ich mich dann letztens mit HochschulpräsidentInnen getroffen habe, haben die gesagt, oh, vor ihm muss man ja gar keine Angst haben. Ich so, ja, natürlich nicht. Aber also die, das sind
du bist
vor allem
ja auch ein
die,
Widder. Du bist ein Widder,
Widder,
stimmt's? Ja, das
ich
ist dein erstes
Widder.
Auch. Ja, ja, das kann ich
so.
Dann schon.
Aber, und dazu muss ich aber auch sagen, also wenn wir uns beide dann nochmal so super privat treffen, so super privat, da bin ich dann aber schon auch noch verstreuter, wenn ich so loslassen kann. Also ich stotter zum Beispiel, also ich stotter schon seit ich ein kleines Kind bin, und das kommt dann viel stärker durch, wenn ich mich super, super sicher fühle und jetzt auch kein Raum bin, ne, mit Kamera und wo ich funktionieren muss, wo ich mich fallen lassen kann, da bin ich dann schon verstreuter, da lasse ich, also da kann ich dann auch nicht mehr so gut reden, dann lasse ich mich einfach nur fallen und bin ich dann schon so eine introvertierte, kleine, in Babysprache sprechende Maus. So. Aber sobald ich weiß, okay, wir sind jetzt hier in einem Raum mit anderen Menschen, da habe ich auch eine gewisse Rolle, da kann ich auch performen und ich liebe das dann auch zu performen, da bin ich da. Und wenn ich dann aber mit Anni auf der Couch sitze, dann bin ich schon, glaube ich, auch so, wie du auch vielleicht gedacht hast, oder wie du gedacht hast, wie ich bin, auch schon auch verstreuter, ein bisschen introvertierter, zurückhaltender. Also den Part habe ich schon auch.
Ja, das, man merkt das schon energetisch, aber es gibt so, weißt du, wenn jemand den Raum betritt und du merkst, der hat sofort so eine Wand, wo du genau weißt, ist energetisch, blockt die ab oder die ist irgendwie die versucht sich hier zu kuratieren, was sie gar nicht so ist, energetisch so ein bisschen kommst. Und das war bei dir ja gar nicht. Aber ich kann ganz viele Facetten spüren, aber es war so, mich würde das mal interessieren, so. Aber ich kann das verstehen, ich bin ja auch, zum Beispiel mein Toxic Trait ist ja, ich reg mich ja vor, ich bin ja nur am Fluchen. Also ich habe irgendwie so ein Reel gesehen, ich bin so diese eine Freundin, die sich ständig über alles aufregt, so. Also das, wenn ich so halt die Fresse, die Schnauze, so das bin ich. Und dann trete ich auf, nein, wir müssen auf jeden Fall wir müssen alle Seiten sehen. Weil, weißt du, das ist dann irgendwie so ein bisschen, es ist ja auch okay, ne? Man muss sich ja oft aufregen und man muss ja auch nicht immer alles übereinstimmen, aber dann, sobald es nach außen geht und so, ich bin sehr diplomatisch und so, ne? Und ich will auch immer in einem Raum, dass sich alle wohlfühlen und so. Ich bin ich bin Fische. Mein Aszendent ist Löwe. Also viele, glaube ich, sehen immer eher den Löwen, weil das ja das Auftreten ist. Aber ich bin ein Baby Pisces. Also ich bin sehr emotional und so. Und ich will immer, dass sich alle mitgenommen fühlen und so. Mhm. Aber das ist dann auch mal konträr zu einem Aries. Du bist vage Aszendent, ne?
Ja,
so,
genau.
Ja. Das relativiert das so ein bisschen.
Ja, genau.
Das ist dein Aries so. Aber man, die Leute wissen, wenn Aries und wenn ein Leo den Raum betritt, das ist dann nochmal was anderes. Genau.
Ja, total. Boah, du, auf meiner Uhr ist eine Stunde. Ich glaube.
Wow, crazy.
Anna, wir müssen, glaube ich, die erste Folge hier schon so ein bisschen jetzt zum Ende bringen, weil ansonsten sehe ich, dass wir hier noch weitere halbe Stunde quatschen und ich, mein Approach mit dem Podcast ist, dass ich bin nicht so gerne Podcast-Maus, weil ich nicht so lange mich gut konzentrieren kann. Also würde ich gerne, dass die Podcast-Folgen maximal immer so eine Stunde, vielleicht auch ein bisschen Überzug, aber nie länger als eine Stunde gehen, schon mal für euch.
Wie machen die Männer immer? 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden?
Ja, ich glaube, die machen
diese
7 Männer-Podcasts oder so.
Einfach die denken, Männer geil. Einfach mal die Schnauze halten.
Aber ich muss auch sagen,
also ich kann nicht mal ganz kurz eine Sache noch sagen, eine Anekdote.
Unbedingt.
Und zwar, weil Männer die Schnauze halten. Ich liebe meine Männer, die mir folgen, meine Safe Space Männer und so. I love you. Also ihr haltet auch meinen Account am Leben und so mit euren Kommentaren. Aber es gab eine Situation, deswegen sage ich Männer mal die Schnauze halten. Und zwar habe ich ja in dem Hotel, wo ich war, das war ja an dem Veranstaltungsort. Und da war so morgens, ich stehe auf, so ein schöner Frühstücksraum, richtig alles clean und so. Es war stille und so. Ich komme da rein, ich sehe den Raum, dann sehe ich 2 Männer. Sitzen, die haben geschrien, sich unterhalten über ihre pseudowichtigen Sachen und ich denke mir, kann man um 7 Uhr morgens nicht einfach mal seine Schnauze halten? Muss man die Inhalte, die man hier, das war irgendwie so ein Gespräch über Arbeit oder so, aber dann sind wir wieder bei Patriarchat und bei Männern und bei Frauen, weißt du, wir hätten uns nicht so unterhalten, höchstwahrscheinlich nicht so und dann hat so die Servicekraft gesagt, ja, warum sitzen Sie denn in dem anderen Raum, das ist ja der Aufenthaltsraum. Ich so, ja, boah. Ich will einfach nur meinen Kaffee trinken. So dieses, weißt du, was ich meine? Und so, das spiegelt sich teilweise auch in vielen Männern, nicht alle, ne? Das ist schon klar. Ich habe auch, wie gesagt, sehr viele stabile Männer in meinem Umfeld. Same. Aber das ist so, dass die meisten Männer-Podcasts und so bei Tim Gabel und so, die gehen dann 7, 8 Stunden. Ich denke, what the hell, ey? Puh. Ja, es zeigt sich in allen Strukturen. Das war jetzt nur kurz meine Endanekdote.
So, kurz gucken.
Damit wir von allen Männern gecancelt werden.
Wer ist Tim Gabel? Ah, so ein Fitness-Influencer.
Ja, ja.
Ach Gott.
Der redet auch mit jedem so einen Podcast. Er redet mit jedem Podcast.
Ah ja, so ein Podcast. Ja, ja gut.
Aber die gehen manchmal auch dann halt länger.
Ja. Nein, also ich glaube, ich finde es auch so krass, sich so irgendwie 6, 7 Stunden lang am Stück konzentrieren zu können. Also mein Gehirn geht auch schon langsam aus. Also ich glaube, ich könnte auch gar nicht noch länger. Sonst wird es irgendwann auch so Kauderwelsch. Mit dem,
irgendwann habe ich auch nichts mehr zu sagen.
Ja.
Ich liebe dich, aber ich weiß jetzt auch nicht jetzt.
Ja, genau. Ja. Ne? Ja, für dich auch. Für dich auch. Ja, dann. Wir sehen uns wieder oder wir hören uns wieder. Nee, sehen und hören uns wieder in 4 Wochen. Ich hoffe, also mein Stand-PC ist gecrashed vor ein paar Tagen. Ergo bin ich an einem Laptop und ich nehme den Bums hier auf. Wir haben gar keine Ahnung, wie die Aufnahmequalität gleich sein wird. Seht uns bitte nach. Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, ist der PC wieder repariert. Dann wird es hoffentlich in noch geilerer Qualität sein. Noch geiler. Also wir sehen
noch
und hören
geiler,
uns.
Als wir schon sind.
Ja, es fällt schwer, ne? Ja, das ist schon, ist schon Peak. In 4 Wochen. Thema, das haben wir noch gar nicht erzählt, Anna, und zwar, dass wir ja dann immer auf die Themen eingehen wollen oder auf Fragen eingehen wollen, die ihr uns schickt, oder? Wie hatten wir das besprochen?
Mhm. Genau, also wir wollten am Ende der Folge immer so 1, 2 Fragen noch aufgreifen.
Mhm.
Und die, was machen wir vorher in unserer Story? Irgendwie eine Woche vorher oder ein paar Tage vorher, ja. 1-2 Tage vorher. Ne, dann sammeln wir die und dann gucken wir mal, welche Fragen gut sind. Und wenn ihr irgendwelche Themen habt oder seht, ihr könnt das uns gerne immer schicken. Wenn ihr irgendwie einen Artikel irgendwo habt, wo ihr sagt, oh, das könnte euch tangieren oder ordnet das mal ein oder sagt mal was dazu, immer gerne schicken. Ansonsten gucken wir. Und genau, das mit den Fragen, dass ihr uns Fragen schickt, das war, glaube ich, noch der wichtige Punkt.
Ja, genau. Alright, dann in diesem Sinne, Anna, es war aufregend. Ich habe immer noch ein bisschen schwitzige Hände und ich glaube, jetzt muss ich einmal kurz raus in die Natur, mich einmal kurz sammeln. Und aber es war richtig schön. Es war auch schön. Also meine Hoffnung ist, dass indem wir das heute so angesprochen haben, dass es vielleicht dazu führt, dass wir andere Frauen ermutigen, selbst einmal hinzuschauen und zu überlegen, okay, wo lehnt man vielleicht andere supergeile Frauen ab aufgrund eigener internalisierter Strukturen? Und das erfordert immer Mut. Ja.
Was das gut war der Hammer mit dir.
Ja.
Und Leute, vergesst mal nicht hierzu, was muss man bei Spotify teilen, muss man, ne? Ihr müsst unseren YouTube-Kanal abonnieren.
Mhm.
Was muss man noch machen?
Ich glaube.
Du bist die große Influencerin hier. Wissfluencerin, nicht Influencerin.
Aber ich weiß nicht. Also ich glaube, bei Spotify muss man das noch bewerten. Hier so 5 Sterne bewerten. Bewerten. Und liken. Ich glaube, teilen. Bei Podcast habe ich keinen Plan. Keine
ich glaube, man
Ahnung.
Muss es teilen. Schickt es 100 Mal an eure anderen Accounts und Freunde.
Und wenn ich legt irgendwie 100 Fake-Accounts an und schickt es euch untereinander. Yeah.
No pressure, aber
no
ist
pressure.
Ja schon nicht schlecht.
In diesem Sinne, Anna, dir noch einen richtig zauberhaften Tag. Wir hören uns bald wieder. Tschüss.
See ya, girl. Bye-bye.
See ya. Bye.
Ihr Süßen, das war der Podcast Hippert und Niendorf, wissenschaftlich-unwissenschaftlich. Falls ihr uns unterstützen möchtet, abonniert den Podcast gerne, gebt ihm 5 Sterne in eurer App oder empfehlt ihn weiter und abonniert auch unbedingt unseren Videopodcast-Kanal auf YouTube. Ihr seid die Besten.